Die Liebe Gottes und die Gnade Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir haben mit dem Pfingstfest in der letzten Woche eines der am meisten missverstandenen und überhaupt nicht begriffenen christlichen Feste gefeiert. Missverstanden in der Gesellschaft, aber bis in die Kirchen hinein. Was ist das mit dem Geist? Und dass wir, nachdem wir dieses missverstandene Fest, Hochfest der Kirche gefeiert haben, dass wir heute überhaupt ein Hochfest feiern, das wissen die meisten gar nicht. Heute ist Hochfest der Kirche. Aha, denkt man, kein zweiter Feiertag, keine Möglichkeit, nochmal günstig zu verreisen, weil vielleicht noch mehr drin ist an freien Tagen. Wieso soll das denn ein Feiertag sein? Wir haben in der Begrüßung schon gehört, dass es für die meisten Menschen eigentlich geradezu unverständlich ist, was es mit der Trinität, mit der Dreieinigkeit auf sich hat. Dabei prägt sie uns tatsächlich zutiefst. Jeder Gottesdienst beginnt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Am Ende der aaronitische Segen, ja, aus dem Alten Testament und doch dreiteilig aufgebaut. Und natürlich antworten wir, das war mir ja auch ganz wichtig, antworten wir auf den Segen mit dem dreimal Amen. Wir haben trinitarisch begonnen im Namen des dreieinigen Gottes und bekräftigen Vater, Sohn und Heiligen Geist am Ende unseres Gottesdienstes, dass wir das Amen auf jede der drei Personen Gottes sprechen. Amen, Amen, Amen. Der Schöpfer, der Erlöser, der Versöhner und Tröster. Ja, dieser dreieinige Gott soll bei uns sein. Und er zieht sich tatsächlich schon durch die Texte des Alten Testamentes. Schon da begegnet Gott immer wieder in einer Dreizahl. Abraham sitzt im Hain Mamre, er hat die Verheißung Gottes, dass er Vater eines großen Volkes werden soll. Und er ist steinalt und seine Frau ist genauso alt wie er. Wie soll da ein Kind kommen? Und sie haben sich alles Mögliche überlegt, wie sie dem lieben Gott doch auf die Sprünge helfen könnten. Sie haben es versucht mit Adoption. Ah, wahrscheinlich hat er gemeint, wir müssten es so machen, wir adoptieren den Neffen Lot, der ist ja irgendwie verwandt, also irgendwie auch von unserem Blute. Und dann adoptieren wir ihn und er wird unser Kind. Es misslingt. Dann überlegen sie sich die Leihmutterschaft. Ein höchst unerfreulicher Abschnitt in der Bibel, weil er mit so viel Verdruss und so vielen geknickter menschlicher Würde zusammenhängt. Die arme Hagar, die dann wie eine Legehenne missbraucht werden soll, ja, das ist rechtlich damals alles zulässig, aber es funktioniert nicht. Gott gibt trotzdem seinen Segen der Hagar und ihren Kindern, all den arabischen Völkern. Gott lässt sich nicht aufhelfen. Und dann schickt er drei Engel, drei Männer in den Hain von Mamre. Und er erneuert noch einmal, dass Abraham der Vater eines großen Volkes werden soll, Vater des Glaubens. Indem er sich auf den Gott vertraut, der das schafft, was unmöglich ist, was gegen allen Augenschein gar nicht möglich sein könnte, sondern der kommt und alles wenden kann und aller Welt mächtig ist und Wunder tut. Auf die unterschiedlichsten Weisen, mitten unter uns. In der orthodoxen Kirche ist dieser Besuch der drei Männer im Hain von Mamre beim Vater des Glaubens, bei Abraham, eine der Hauptikonen. Vielfältig dargestellt. Der dreieinige Gott bei Abraham, der gibt, was wir nicht geben können, gegen unser Wissen, Verstehen und Vermögen. Und als Jesaja im Tempel bei der Krönung seines Königs sitzt, da hat er auf einmal eine Vision, dass er in die Thronversammlung Gottes berufen ist. Er kann den Saum Gottes schauen und er hört, wie die Seraphim um Gott herum schwirren. Und sie singen ihm, dass heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Wir singen es bis heute, ein Lied aus dem Himmel. Keins, das wir uns ausgedacht haben, ein Lied der Engel, in das wir mit einstimmen. Und dieser eigenartigen Engel, die haben zweimal drei Flügel, so wie sie dreimal Gott das Heilig singen, sind sie dreifach bedeckt von beiden Seiten, weil sie die Engel das Angesicht Gottes nicht schauen können, nicht schauen dürfen. Wer könnte das Angesicht Gottes schauen? Dreifach bedeckt. Im Alten Testament die unterschiedlichsten Texte mit der Dreizahl und so ist die Drei sowieso für die Bibel eine der wichtigen Zahlen überhaupt. 4 und 3. 4 ist alles, was aufgeht, das ist diese Welt. 4 Jahreszeiten, 4 Himmelsrichtungen. Deshalb nachher 4 Evangelisten. Gott überall, er der Schöpfer, Herr über diese 4 Winde, Himmelsrichtungen, Jahreszeiten, überall Gott. Aber doch darüber hinaus, 4 ist das, was aufgeht, was wir erkennen können, sagt uns die Bibel. 3 aber ist das, was wir nicht erkennen. Was über unseren Verstand hinausgeht, was wir nicht begreifen können, das ist das Mehr, nicht etwa das Weniger als die 4. Ja, 2 plus 2 ist 4, das kriegen wir hin, aber 3, eine Primzahl, steht für sich selbst, geht nicht auf, unerklärlich. Und deshalb steht sie für Gott, diese Dreizahl. Und wenn in unserer Kirche im Altarraum auch Christus mit Petrus und Paulus in den Fenstern stehen, sind es doch 3 Fenster. Und schon die heilige Barbara hat sich, als sie in den Turm eingemauert wird, weil sie von ihrem christlichen Glauben nicht ablassen will, sich 3 Fenster in ihren Turm hineinmauern lassen. Erzählt ihrem heidnischen, bösartigen Vater, sie brauche diese 3 Fenster für ihr Badezimmer. Irgendwie muss ja auch Luft reinkommen in den Turm, in den sie eingemauert ist. Ihr Bekenntnis zum dreieinigen Gott, der, der höher ist als alle unsere Vernunft. Und anders als in der Drei dürfte uns Gott gar nicht begegnen. Der Versuch, ihn zu begreifen, wäre der Versuch, uns über ihn zu stellen, wäre der Versuch, uns seiner zu bemächtigen. Aber sind wir dann überhaupt noch eine monotheistische Religion, wenn wir ihn doch auf drei verschiedene Weisen als den, der die Welt erschaffen hat, den, der die Welt erlöst und den, der alles versöhnt und trösten kann, feiern? Unsere Schwesterreligionen, Judentum und Islam, sagen, die sind überhaupt gar keine Monotheisten. Das sind viel Götter, die die haben. Eigentlich nicht zu akzeptieren. Und tatsächlich schwer zu erklären. Und es kann nicht anders sein, weil Gott nicht in den Dingen aufgeht, die wir erklären können. Für die Konfirmanden mache ich es immer ganz einfach und ich mache das an Trinitatis immer wieder auch gerne für Sie. Schauen Sie her, ein Stück Stoff, es ist eins, Sie sehen es. Ein Stück Stoff und jetzt lege ich eine Falte und eine zweite Falte und eine dritte Falte. Und wenn Sie jetzt auf diesen Stoff schauen, dann, und nicht vorher schon wissen, dass es ein Stoff ist, können Sie nicht wissen, ob die drei Falten in den unteren Kniffen nicht etwa zusammengenäht sind, gestückelt, Verschiedenes. Dreifaltigkeit, das ist die Idee. Es sind nur drei Falten. Wenn wir es auseinanderziehen, ein einziger Stoff. Der eine Gott, der so vielfältig ist und uns mit so vielfältigen Möglichkeiten begegnet, den wir preisen, weil er alles erschaffen hat, den wir preisen, weil er uns nicht allein lässt, sondern in Christus zu uns kommt, bis in unseren Tod hinabsteigt. Und der geistlich unter uns wirkt, uns Glauben schenkt, uns glauben lässt, dass seine Güte ohne Ende ist. Und dann sind wir beim eigentlichen Predigttext des heutigen Sonntages in diesem Jahr. Er steht im 4. Buch Mose, im 6. Kapitel, und Sie kennen ihn, alle diesen Text. Wahrscheinlich können Sie ihn mitsprechen. Jedenfalls die letzten drei Verse. Der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich folgendermaßen: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen und wissen, dass ich sie selbst segne. Am Ende eines jeden protestantischen Gottesdienstes seit Martin Luther der aaronitische Segen. Die katholische Kirche der Vorlutherzeit hatte sich von diesem Segen getrennt, der war ihr zu jüdisch. Man wollte nicht unbedingt etwas sagen, was die Juden sagen. Und Luther, der ja darauf bestanden hatte, dass die Pfarrpersonen lernen auch, die hebräische Bibel zu lesen, damit sie es wortwörtlich nehmen können, was da steht. Hat sich nicht nur bei der Festlegung, was denn Heilige Schrift Alten Testamentes ist, an eine jüdische Entscheidung gehalten, sondern er hat auch diesen aaronitischen Segen verpflichtend in die protestantische Kirche wieder eingeführt. Denn es ist, so sagt Luther, Gottes eigenes Wort. So hat Gott befohlen, sollen die, die den Segen sprechen, den Segen auf die zu segnenden Menschen legen. Und dann spricht Gott selbst. Denn was sie am Ende des Gottesdienstes empfangen, das ist nicht mein Segen. Das wäre zu ärmlich. Den kriegen sie gratis mit dazu, dass ich gerne auch segne und was ich dazu geben kann, auch geben möchte. Aber das wäre viel zu wenig. Gott selbst segnet dich, meint dich, ist bei dir, geht mit dir, gibt dir Kraft für den Alltag. Mit seinem eigenen Wort. Über Jahrtausende hinweg werden Menschen mit diesem aaronitischen Segen gesegnet. Es gibt eine treffliche Diskussion unter den Theologen. Die, die älterer Schule sind, so wie ich, sagen, dieser Segen stammt aus der vorschriftlichen Zeit. Der ist das Älteste, was wir überhaupt besitzen. Es gibt noch einige etwas unverständliche alttestamentliche Lieder, die wir uns nicht recht erklären können, die so alt sind, aus der vorschriftlichen Tradition. Das ist etwas, was wir bis in die Zeit des Auszuges aus Ägypten zurückverfolgen können. Dem Bruder des Mose, Aaron, der zum Priester berufen wird, wird dieser Segen gegeben und er gibt ihn weiter. Und wir wissen, dass tatsächlich, als die Menschen noch nicht schreiben konnten, sie sich Lieder und Worte so textgetreu gemerkt haben und darauf peinlichst geachtet haben, dass da nichts verändert wird, dass wir von einer enormen Texttreue ausgehen können. Und wie erst, wenn Gott selbst diesen Segen befiehlt für dich und mich bis heute und über uns hinaus. Natürlich in Texttreue, weil ein Diener am Altar wohl weiß, dass er nichts als ein Diener ist und auszurichten hat, was der Herr selbst spricht. Und deshalb ein Segen, 1500 vor Christus, vielleicht sogar älter, 3500 Jahre werden Menschen mit diesen Worten gesegnet. Welch eine Würde. Und wir empfangen ihn auch. Wir werden hineingenommen in eine Glaubensgemeinschaft, die über die Jahrtausende hinweg geht, über Raum und Zeit. Uns mit all den Generationen vor uns verbindet und mit denen, die nach uns kommen werden. Weil in nochmal 3500 Jahren werden Menschen immer noch mit diesem Wort gesegnet werden. Der Herr segne dich. Neuere Theologen, Generationen, die sich ja auch ihren eigenen Namen machen müssen, sagen, nein, 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 das ist gar nicht so alt, kommen aber in die Schwierigkeit, dass wir einen Silberstreif gefunden haben. Und das ist hier in doppelter Weise richtig. Einen Silberstreif in einem Grab in Jerusalem. Eindeutig um 1000 vor Christus. Und auf diesen Silberstreifen in diesem Grab der Segen. Dieser aaronitische Segen, der Herr segne dich und behüte dich. In seiner Zusage einem Toten mitgegeben. Und nun werden Sie sagen, ja, das ist ja auch sehr verständlich. Natürlich geben wir unseren Toten den Segen mit. Bei jeder Beerdigung befehlen wir unsere Verstorbenen dem Frieden Gottes an. Schicken Sie gesegnet in ein neues Leben. Und doch ganz unerklärlich, warum in einem Grabe? Denn erst um 500 vor Christus, beim Propheten Hesekiel, die erste Hoffnung auf Auferstehung, die wir schriftlich haben. All die Menschen denken ja immer und lassen sich ja so gerne verführen, dass unsere Vorfahren so dumm waren und es so wenig ausgehalten haben, dass der Tod kommt. Und deshalb haben sie sich den lieben Gott und das neue Leben erfunden. Das können Sie in den verschiedensten geschichtlich inspirierten Dokumentationen so wiederfinden. Schauen Sie in die Texte, ist das völliger Unsinn. Auch die Menschen des Alten Testamentes haben bis Hesekiel heran sich nicht vorstellen können, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Noch zur Zeit Jesu halten sich die Sadduzäer an die altisraelitische Vorstellung, dass mit dem Tod alles aus ist. Schluss aus, basta, weg. Und sie lachen über die pharisäischen Juden, die nach Hesekiel von der Auferstehung sprechen. Und wenn Jesus Martha fragt, glaubst du an die Auferstehung? Dann ist das schon eine enorme Leistung, dass Martha sagt, ja, Herr, ich glaube an die Auferstehung. Und wird dann von ihm weitergeführt zu dem Wort, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und sie antwortet, ja, Herr, du bist es. Völlig unerwartet, 500 Jahre viel zu früh, liegt ein Segensspruch in einem Grab, wo doch ein Toter eigentlich nichts mehr zu erwarten hat. Der braucht doch gar keinen Segen, wenn der da so in seinem Grabe verschimmelt. Auf Silber, damit es bleibt, auf ewig der Segen. Eine Hoffnung, ein Silberstreif, dass Gott seinen Segen sendet, dass er allen Tod wenden kann, dass er sein Angesicht uns zuwendet und dass es dann wird, wie wir es im Psalm beten, du wendest dich ihnen zu und alles erfüllt sich mit Leben, du verbirgst dein Angesicht und sie sind verloren im Tode. Ein Silberstreif, dass Gott in meine Sterblichkeit schaut und über meine Sterblichkeit hinaus, dass sein Segen den Tod vernichtet, dass sein Angesicht Lebensfülle noch im Tod geben kann. Und so ist es ja auch in unserem wunderbaren aaronitischen Segen beschrieben. Er erhebe sein Angesicht über dich und auf dich. Unerhört. Sie erinnern sich, die Seraphim, die müssen sich bedecken mit 3x2 Flügelpaaren. mit ihren drei Doppelflügeln, dass nichts von ihnen dem Angesichte Gottes ausgesetzt ist. Und Mose, der Gottes Angesicht schauen möchte, muss hören, du wirst es nicht ertragen. Und Gott stellt ihn in eine Felsspalte und zieht vorüber. Und Mose darf aus der Felsspalte heraus der Herrlichkeit Gottes hinterher schauen. Und in diesem Segen wird dir und mir zugesprochen, Gott soll dich anschauen. Wie Licht in deiner Finsternis erstrahlen. Schauen kann Gott nur, wer reinen Herzens ist und wem alle Sünde vergeben ist, wer von Gott zum Leben berufen wurde. Gottes Angesicht über dir, all das, was trennt, alle Sünde, alle Angst, alle Not, selbst die Sterblichkeit und unser Tod. Gott schaut dich an. Er sieht dich. Er ruft dich bei deinem Namen. Und er legt seinen Glanz auf dein mitunter so verschattetes Leben. Hinausgehen und das Leben glauben und Glanz und Licht und Liebe. Sich anstrahlen lassen durch den Segen Gottes, dass ich selbst mit einem strahlenden Gesicht hinausgehe und anderen ein Lächeln schenke, dass ich meine Tränen trocknen, meine Sorgen vergehen. Ja, sie sind da, aber Gott ist größer. Frieden geben. Shalom, das Geben. Und was gibt er? Shalom, den Frieden, der alles übersteigt, der uns miteinander verbindet, der alle Feindschaft zugrunde richtet und Liebe ermöglicht. Unbegreiflich. Und die christliche Kirche versteht diesen aaronitischen Segen als den, der in Gänze da ist. Schöpfer, Erlöser, Versöhner, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ganz und gar für dich eingetaucht in die ganze Herrlichkeit und Liebe dessen, der der Herr ist. Und es ist, damit will ich enden, nicht recht, wenn wir diesen Segen verändern und von ihr und euch reden. Nein, du bist gemeint und bei Gott gibt es gar keinen Unterschied zwischen du und ihr. Wir als Gemeinde und jeder von uns einzeln sind gemeint. So sollt ihr segnen, spricht Gott. Du bist gemeint. Du sollst diesen Segen mitnehmen. Denn du bist zum Leben berufen. Und wir sollen auch gar nicht darum bitten, sondern wir sollen ihn zusprechen, damit alle Gesegneten bewusst sind. Meins, damit gehe ich nach Hause, das gilt mir, das ist meine Kraft. So spricht Gott zu dir und segnet dich mit seiner ganzen wunderbaren Herrlichkeit und Liebe. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.